Der Text für die heutige Predigt befindet sich im ersten Brief des Petrus, im Kapitel 2, die Verse 19 bis 24. Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt. Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug befand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt, er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden.
Ja, ich freue mich auch ganz besonders, dass ich hier sein darf, nicht nur heute Morgen, sondern dass in letzter Zeit wieder öfters die Möglichkeit war, für mich hier bei euch zu sein, als Kind dieser Gemeinde. Ich freue mich, dass ich viele alte Gesichter sehen darf, aber auch einige neue Gesichter. Ganz besonders freue ich mich auch, dass von meinen neuen Heimatgemeinden doch auch ein paar Leute da sind. In den letzten paar Jahren durfte ich in Bogenhofen Leute kennenlernen und Bogenhofen als meine Gemeinde anschauen. Ich freue mich, dass da jemand da ist oder dass die Basler da sind, wo ich auch 3 Jahre sein durfte. Es ist schön, miteinander Gottesdienst feiern zu dürfen. Schön seid ihr alle da. Ja, damit hat er nicht gerechnet, als er eines Sabbatmorgens in die Gemeinde kam, in eine norddeutsche Gemeinde, und sich eigentlich vorbereitet hatte auf diese Sabbatschulklasse bei den Teenager. Er weiß, diese Lektionen können ganz speziell mal sein, und da können komische Fragen kommen, man muss sich gut vorbereiten, und das hat er auch gemacht. Doch damit hat er nicht gerechnet. Als er reinkam in diese kleine Gruppe, ein separater Raum mit diesen Teenagern, es waren 5, 6 Teenager da, da merkte er schon, irgendwas stimmt nicht. Da ist eine komische Atmosphäre da, da stimmt was nicht. Und er wollte doch irgendwo anfangen mit dem Thema, das er vorbereitet hatte, merkte aber bald, dass vor allem ein Jugendlicher, ein Teenager, nicht dafür bereit war. Er war nahe den Tränen und war überhaupt nicht konzentriert. Und so entschied er sich, dass er das Thema mal ruhen ließ und versuchte herauszufinden, was genau los ist. Er nahm ihn ein wenig zur Seite und fragte ihn, du, was ist los, was hast du? Und nach 2, 3 Mal Nachfragen rückte er raus. Die Tränen schossen ihm in die Augen und er erzählte von seinem Leid. Er erzählte von seinem Schulkollegen, der ihn so richtig fertig machte. Tag für Tag, Woche für Woche, und dass er es nicht mehr aushalten konnte. Auf Neudeutsch würden wir sagen, er wurde gemobbt. Und es war so schlimm, dass er nicht mehr in die Schule wollte, es war so schlimm, dass er einfach nicht mehr konnte und auch am Sabbatmorgen, wo dieser Mitschüler ja gar nicht da war, sich nicht mehr konzentrieren konnte. Und da saß dieser Teenager da mit diesem Leiter, mit diesem Sabbatschulleiter, der Teenager aufgelöst in Tränen und den Sabbatschulleiter erwartungsvoll anschauend, in der Hoffnung, eine Antwort zu bekommen, Hilfe zu bekommen. Und da fragt man sich, was hätte ich gesagt? Was hättest du gesagt, diesem Teenager, der da heulend vor dir sitzt? Vielleicht hast du schon mal sowas erlebt mit deinen eigenen Kindern oder mit sonst wem. Vielleicht hast du selber so eine Situation als Betroffener erlebt, mit Tränen in den Augen und nicht mehr weiter wissend. was macht man da? Ich möchte mit euch die Antwort in der Bibel suchen, und zwar im Matthäusevangelium, Kapitel 5. Matthäus Kapitel 5, die Bergpredigt von Jesus Christus, und da ab Vers 38. Matthäus 5, ab Vers 38. Da lesen wir: Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Jesus zitiert da das Alte Testament. Er zitiert hier aus 2. Mose 21 dieses Lex Talionis, wie es auch genannt wird, das Gesetz der Vergeltung. Zahn um Zahn, Auge um Auge. Und oft wird dies auch gebraucht, nicht nur in christlichen Kreisen. Es ist bekannt, dieser Ausdruck. Wenn du mir was Böses tust, kriegst du was Böses zurück. Doch ist es das, was Jesus hier meint oder was er hier bringt oder was Gott mit diesem Gesetz beabsichtigt hatte? Ich denke, wir müssen wissen, dass dies ein zivilrechtliches Gesetz war. Ein Gesetz für den Staat, für die Obrigkeit, dafür zu sorgen, dass, wenn Unrecht geschieht, es fair wieder gut gemacht wird. Dass niemand die Möglichkeit hat, persönliche Rache zu üben. Dass das Opfer faire Wiedergutmachung bekommt. Aber auch der Täter nicht übermaßen bestraft wird. Also es ging da nicht um Rachegeschichten oder sowas, sondern um faire, gerechte Wiedergutmachung. Etwas Positives eigentlich. Und Jesus sagt hier: Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch nun was anderes oder was Zusätzliches. Er hebt dieses Gesetz nicht auf, Jesus. Es ist von ihm gegeben worden im Alten Testament. Aber er möchte etwas dazufügen. Er möchte eine Erweiterung geben. Aufzeigen, wie wir persönlich umgehen sollen, wenn uns Unrecht geschieht. Und da lesen wir dann Vers 39. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Das Erste, was kommt, widersteht nicht dem Bösen. Was hier vom griechischen Wort her gemeint ist, füge dem anderen nichts zu. Füge dem anderen keine Gewalt an oder tue dem anderen keine Gewalt an. Kämpf nicht dagegen an, auch nicht gewaltlos. Verzichte auf alle Form der Gegenwehr, sondern geh noch weiter. Wenn dich jemand auf die Backe schlägt, dann gib ihm die andere Backe auch hin. Und dem, der dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem gehe zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Harte Worte von Jesus hier. Wenn dich jemand erniedrigt, wenn dich jemand schlägt, halt die andere Backe hin. Wenn dich jemand ausnehmen will vor Gericht oder wo auch immer, gib ihm noch gleich was obendrauf. Und wenn dich jemand zu Frondienst zwingen will und drängt, dann gib doch gleich das Doppelt obendrauf. Geh fröhlich mit, auch wenn der andere eigentlich kein Recht dazu hat. Ich meine, es ist für uns harter Tabak, wenn man das so liest. Und für die Juden damals war es auch. Ellen White beschreibt, dass da, wo Jesus diese Worte gesprochen hat, wo sie so draußen auf dem Feld saßen, gerade so eine kleine Garnison, so eine kleine Truppe von römischen Soldaten entlang ging und er beobachten konnte, wie die ganzen Juden rübergeschaut haben und in ihren Gesichten der Hass zu sehen war auf diese bösen Römer, auf diese Römer, die sie unterdrückt hatten. Und das sagt Jesus, wenn dich diese Römer zwingt, eine Meile zu gehen und das ganze Gepäck zu tragen, dann geh gleich noch eine zweite mit. Harte Worte für die Juden von damals. Ich glaube, Jesus geht es nicht darum, Unrecht gut zu heißen. Darum geht es hier nicht. Er sagt nicht, es ist okay, wenn dich jemand schlägt. Er sagt nicht, es ist okay, wenn dich jemand ausnimmt. Er sagt nicht, es ist okay, wenn du gezwungen wirst, dem anderen das Gepäck zu tragen. Darum geht es Jesus nicht. Hier geht es darum, wie ich auf diese Situation reagieren soll. Es kommt gut zur Geltung, auch im Parallelevangelium beim Lukas, in Lukas 6, Vers 27, da sagt Jesus nämlich: Aber ich sage euch, die ihr mir zuhört, es geht jetzt nicht um den Römer oder um den, der dich schlägt. Es geht um dich, der du hier vor mir stehst. Ich sage dir, wie du dich verhalten sollst. Es geht nicht um das Unrecht des anderen. Und er sagt hier eigentlich nichts Neues, sondern er sagt, lass es gut sein, dieses Unrecht. Nimm dir nicht vor, erlittenes Unrecht zu vergelten. Sprüche 20, Vers 22. Die Rache ist mein, ich will es vergelten. Ein Zitat aus 5. Mose. Jesus sagt, das ist meine Sorge. Deine Sorge ist, wie du dich verhältst, wenn dir das passiert. Er redet dann weiter. Vers 43 in Matthäus 5. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Hier übrigens, wenn er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, bringt er diesmal kein Bibelzitat, so wie Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern hier bringt er etwas, das damals die Lehrer des Volkes gelehrt haben. Die Lehrer haben gelehrt, du musst nur die lieben, die auch gleich glauben wie du. Und die etwas gegen dich haben, die sollst du hassen. Die Römer, die sollst du hassen. Die Essener, eine damalige Sekte bei den Juden, Sekte ist so negativ behaftet, eine Glaubensgruppe, eine Glaubenspartei, die hatte in ihren Statuten, ihren Satzungen drin, ewiger Hass gegen die Männer des Verderbens. Ewiger Hass gegen die Männer, die nicht glauben. Und Frauen und Kinder natürlich auch. Und hier sagt, ihr habt gehört genau dies, du sollst deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, Vers 44, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen dasselbe? Jesus macht keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Gott macht keinen Unterschied zwischen Freund und Feind. Die Sonne scheint für jedermann. Ob Adventist, Christ, Katholik, Moslem, Jude oder was auch immer. Die Sonne scheint für jedermann. Gott segnet jeden. Und er sagt hier, wenn ihr das nicht auch tut, dann seid ihr nicht besser als die Zöllner. Für uns Zöllner, was ist schon ein Zöllner? Ein Zöllner war so die tiefste Schicht damals. Gleiche Ebene wie die Römer. Wenn sogar die Gutes tun denen, die sie lieben, was seid ihr Besonderes, wenn ihr nur Gutes tut denen, die ihr liebt und die euch lieben? Ist es etwas Besonderes, seinem Bruder was Gutes zu tun? seiner Mutter was Gutes zu tun. Ja, leider, manchmal ist es was Besonderes. Wir tun es viel zu wenig oft. Aber grundsätzlich ist es nichts Besonderes, seiner Mutter, seinem Vater, seinen Freunden was Gutes zu tun. Und Jesus sagt, ihr sollt aber anders sein. Ihr sollt mehr sein als nur die, die die lieben, die euch lieben. Ich möchte was Radikaleres. Ich möchte, dass ihr genau die liebt, die euch hassen. Die euch Böses getan haben. Ich möchte, dass ihr sie grüßt, sagt er in Vers 47. Vielleicht ein kleiner Hinweis auf das Grüßen. Für uns ist Grüßen so, hallo, guten Tag, wie geht's? Und das wie geht ist eh nicht mehr ganz ernst gemeint, das ist mehr so Smalltalk-mäßig. Für die Juden damals war Grüßen ein hallo, wie geht's? Und ein halbstündiges Gespräch darüber, wie es ihm wirklich geht. Und er sagt hier, hey, grüß deine Feinde. Frag nach, wie es deinem Feind geht. Kümmere dich um ihn. Bete für den, der dich verfolgt. Ein unglaublich hohes Ideal. Aber ein Ideal, das Jesus vorschwebt, wenn er an seine christliche Gemeinde denkt. Ein Unterschied zu den Menschen, die nicht glauben. Nicht 0815 Mensch, nicht 0815 Christ, sondern Christ, der genauso liebt, wie Jesus liebt. Der keinen Unterschied macht zwischen Feind oder Freund. Vielleicht, wenn du dir jetzt gerade denkst, so ein kleiner Exkurs, wenn du denkst, boah, das ist ein Ideal, das ich nie erreicht habe bisher, wo ich Fehler gemacht habe. Ich hasse meine Feinde. Dann lass dich beruhigt sein. Mir geht es auch so. Wenn ich mein Leben betrachte, wenn ich die letzten Monate betrachte, dann habe ich nicht immer noch danach gelebt. Aber ich weiß auch, dass, wenn das so ist, wenn ich diese Sünde bekenne, dass Gottes Gnade ausreicht, um mir diese auch zu vergeben. Diese Gnade soll mich aber nicht daran hindern, das nicht zu leben oder nicht zu versuchen zu leben. Sondern soll ich mich anspornen, es besser zu machen. Es so zu machen, wie Jesus es macht. Jesus hat nicht nur diese Weisung gegeben, den Feind zu lieben. Und übrigens, diese Liebe, hier geht es nicht um gefühlsbetonte Liebe, so dieses, was man fühlt, wenn man frisch verliebt ist. Sondern hier geht es darum, Entscheidung zu treffen, dem anderen Gutes zu wollen. Dann auch zu streben, dass es ihm gut geht. Das ist die Liebe, die Jesus hier meint. Es ist die Liebe, die entscheidet und nicht die Liebe, die aus dem Gefühl herauskommt. Und Jesus hat es nicht nur verlangt, sondern er hat es vorgelebt. Und er sagt, wir sollen es auch tun. Und hier geht es um eine Liebe, die nicht geprägt ist von Aktivität, die Rache übt, Gewalt anwendet. Es ist nicht die Liebe, die einfach passiv alles erträgt, bis sie nichts mehr ertragen kann. So im Sinne von, zieh den Kopf zwischen deinen Schultern zusammen und lass dir alles gefallen, lass dich verprügeln und dann hast du dieses Gebot Jesu erfüllt. Nein, es geht nicht darum. Es geht auch nicht um, und ich weiß, da muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich sage. Es geht auch nicht in erster Linie hier um assertives Verhalten. Wenn ihr ins Internet geht und googelt, um eine Textauslegung zu finden zu diesem Matthäus 5, Abvers 38 Text, dann werdet ihr auf dieses Thema der dritte Weg Jesu finden. Da geht es darum, dass Jesus sagt, keine Passivität, keine negative Aktivität, sondern assertives Verhalten, gewaltloser Widerstand, indem ich das Unrecht zur Sprache bringe. Der dritte Weg Jesu. Und das heißt dann so, wenn wir diese Beispiele nehmen, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt die linke hin. Weil wenn dich derjenige, der dich auf die rechte Backe schlägt mit deiner seiner rechten Hand, der schlägt dich mit dem Armrücken drauf, mit dem Handrücken drauf. Also ein Zeichen von so Erniedrigung. Und wenn ich ihm die linke Backe hinhalte, dann muss er mich mit seiner rechten Hand, mit der normalen Handfläche schlagen, was so ein Schlagen auf Augenhöhe ist. Sagen ganz klar, hey, ich bin nicht der, wo du dich draufhauen kannst. Ich bin auf gleicher Höhe wie du. Beim Bild mit dem Gericht und dem Untergewand, gib ihm auch den Mantel. Was passiert, wenn er das Untergewand eh schon bekommt und mein Mantel dazu? Ja, genau. Ich sehe es in ein paar Gesichter. Ich stehe nackt da. Die Nacktheit eines Mannes zu sehen, war damals im Judentum eine Schande. Das heißt, wenn ich ihm sage, hey, hier, nimm noch meinen Mantel, stelle ich ihn eigentlich bloß, weil er mich dann nackt sieht. Und ich zeige ihm, hey, so kannst du mit mir nicht arbeiten oder umgehen. Das gleiche mit dem Römer, der mich zwingt, er durfte, das habe ich vorher gar nicht erwähnt, ein Römer durfte nach römischem Recht jeden Untergebenen zwingen, das Gepäck eine Meile lang zu tragen. Eine Meile, nicht zwei. Die Römer hatten Angst, wenn man es zu fest macht, dass man zu fest diese Revolten im Volk heraufbeschwört, zu viel Öl ins Feuer wirft. Deswegen nur eine Meile. Wenn ich dann als Jude am Ende dieser einen Meile sage, hey du, ich trage sie noch eine zweite Meile, was muss der Römer machen? Er muss mir sagen, oh hey, Moment, nein, ich trage es wieder selber, es passt schon. Wir sind wieder auf Augenhöhe. Meine Frage ist, ob das wirklich das ist, was Jesus meint, gewaltloser Widerstand. Dem anderen zeigen, hey, Moment, wir sind auf der gleichen Ebene. Ich denke nicht. Ich denke nicht, weil es vom Text her, vom Griechischen her, vom Exegetischen her nicht passt. Was Jesus hier meint, ist kein Widerstand, nicht gewaltloser Widerstand. Kein Widerstand. Und es geht ihm auch nicht darum, dass ich den anderen verändern muss, dass ich dem anderen das Unrecht aufzeigen muss. Das kommt später. Ist auch wichtig, gehört dazu. Aber hier geht es in erster Linie um mich selber. Darum, wie ich auf dieses Unrecht reagiere. Dass ich den anderen lieben soll und nicht den anderen korrigieren soll. Der Fokus liegt auf mir, auf meiner Haltung, nicht auf der Korrektur. Es geht um den Balken in meinem Auge, nicht um den Splitter beim anderen. Denn ich glaube, wenn das der Fokus ist, die Korrektur des anderen, ihm zu zeigen, hey, Moment, wir sind auf gleicher Höhe, dann werde ich nicht Freunde gewinnen. Der Römer, der mich bitten muss, das Gepäck wieder zurückzugeben, wird nicht mein Freund werden. Er wird mein Feind bleiben und er wird es mir zurückzahlen, sobald er die Möglichkeit dazu hat. Was Jesus hier meint, ist nicht Aktivität, die Rache übt, nicht Passivität, die Schulter zusammenzieht, nicht die Korrektur des anderen, sondern Aktivität von mir, die aus freien Stücken aufs Böse mit Gutem reagiert. Dass ich frei nach meinen christlichen Maßstäben handle und aktiv Gutes tue. Paulus sagt in Römer 12, Vers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösem, sondern seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Das ist das, was Jesus hier verlangt von uns, uns dazu auffordert. Ja, und es mag sein, dass es nicht einfach ist. Nicht einfach, weil wir einfach anders ticken, sondern weil wir vielleicht auch negative Konsequenzen erleben müssen deswegen. In unseren Familien vielleicht, bei der Arbeit. Es wird nicht immer gut rauskommen. Wir werden danach nicht immer besser dastehen. Oder mit Lob überschüttet werden dafür, dass wir jetzt Gutes getan haben und nicht Böses mit Bösem geantwortet haben. Aber ich denke, wir sollen nach Höherem streben, als dass es uns hier einfach gut geht. Jesus sagt auch in der Bergpredigt, Kapitel 6, Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Darum geht es. Nicht darum, ob es mir hier gut geht, ob ich meine Rache bekomme, ob ich nichts Negatives erleben muss. Bei meinem Studium an diesem Text bin ich auf einen anderen Text in Jesaja 50 gestoßen. Jesaja 50, die Verse 6 und 7. Da geht es auch um diese Backe, um diese Wange. Jesaja 50, Vers 6 und 7. Da sagt, es ist ein messianischer Psalm, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wange den Raufenden. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähung und Speichel. Das ist eine Anspielung auf das, was Jesus erlebt oder erleben wird am Kreuz und vor dem Kreuz. Dann Vers 7, aber der Herr, Herr, hilft mir. Darum bin ich nicht zustande geworden. Darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. Ich habe erkannt, dass ich nicht beschämt werde. Jesu Hilfe in diesen Zeiten der Not, in den Zeiten, wo er Unrecht erleiden musste, war Gott. Gott war für ihn da. Gott hat ihn gestärkt, ihm den Rücken gedeckt, damit er das Unrecht auch erleiden konnte. Ja, es mag Situationen geben, wo wir uns zurückziehen sollen. Und es vielleicht auch wichtig ist, dass wir einfach mal Distanz haben, weil wir es nicht mehr ertragen können. Weil wir vielleicht Opfer von Missbrauch geworden sind. Auf die verschiedenste Art und Weise. Oder Dinge erlebt haben, die wir einfach nicht wegstecken können. Dann mag es sein, dass es gut ist, sich zurückzuziehen, Grenzen zu setzen, damit die Wunde nicht noch tiefer wird, nicht noch mehr Salz hineinkommt. Aber es darf nicht der Dauerzustand sein. Jesus fordert uns auf, mit seiner Hilfe es zu ertragen und mit Gutem zu reagieren. Genauso wie er es eigentlich vorgelebt hat, nicht? Was lesen wir in Römer 5, Vers 8? Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Jesus hat nicht gewartet, bis wir gut waren zu ihm, bis wir nicht mehr gesündigt haben, bis er wusste, dass er nicht mehr geschlagen wird, wenn er auf die Erde kommt, bis er wusste, dass hier nur noch Freunde von ihm sind. Nein, er kam früher und hat dann sein Leben für seine Feinde gegeben. Er war hier, er war am Kreuz, und was sagt er am Kreuz? Er sagt nicht viel am Kreuz. Aber eine Sache, wir lesen sie in Lukas 23, Vers 34, ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Ideal, was für eine Liebe, die so reagiert. Ja, Jesus hat auch das Unrecht angesprochen. Als er geschlagen wurde beim Verhör, sagte dem einen Soldaten, habe ich übel geredet, so beweise, dass es böse ist. Habe ich aber recht geredet, was schlägst du mich? Dieses assertive Verhalten, wir sind auf der gleichen Ebene, was tust du mir hier an? Vorausgehend war aber die Liebe Jesu zu diesem Soldaten. Jesus erlitt Unrecht. Wir haben in der Textlesung diesen Text aus 1. Petrus 2, ab Vers 19 gelesen. Es ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott leidet. Was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solch ausharrt, die Sündigen dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. Warum? Hierzu seid ihr berufen worden, genauso wie Christus, unser Vorbild, uns ein Beispiel gegeben hat, dass wir in seinen Fußspuren nachgehen. Und es ihm gleich tun. Der keine Sünde getan hat, kein Trug hatte in seinem Mund, der geschmäht wurde, wieder nicht schmähte, der leidete und nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben sind und Gerechtigkeit empfangen mögen. Wenn ich das so lese, ist es einfach unglaublich, was Jesus für uns getan hat. Und er hat es vorgelebt, wie wir handeln sollen. Und da frage ich mich, wie steht es bei mir? Wie steht es bei dir, bei euch? Mit dieser Feindesliebe. Vielleicht sollten wir zuerst bei der Bruder- und Geschwisterliebe anfangen, hier in der Gemeinde. Wo wir eigentlich Brüder und Schwestern sind, nicht Feinde sind. Lieben wir uns? Schau dich mal um. Sind es Brüder und Schwestern, die wir lieben? Für die wir Unrecht erleiden würden, wie Jesus es getan hat? Wie sieht es mit dem Bruder, der immer diese langen Gebete spricht? Der Bruder oder die Schwester, nicht immer nur der Bruder, die Schwester, die mich kritisiert. Und da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, wie ich angezogen bin oder dass ich zu spät komme oder dass ich gewisse Dinge in meiner Freizeit tue. Liebe ich diesen Bruder? Diese Schwester war es, ne? Die mich kritisiert, die mich vielleicht verletzt hat hier in der Gemeinde. So traurig, wie es ist. Wir verletzen uns gegenseitig hier in der Gemeinde. Wir brauchen nicht mal die Feinde draußen. Wir haben diese Problematik hier in der Gemeinde. Und jetzt sprechen wir noch nicht mal von der Feindesliebe, von den Leuten am Arbeitsplatz, dem Nachbar, der Rufmord macht, der mich mobbt, der mich belügt, der mich vielleicht auch missbraucht. Wie steht's bei uns? Ich habe mir mal so vorgestellt und ich lade dich ein, das mit vorzustellen. Stell dir vor, du kommst in den Himmel, neue Jerusalem, die neue Stadt, goldene Straße und du kriegst deine Wohnung. Baum des Lebens Allee Nummer 15. Du ziehst ein und dann freust dich, deine Nachbarn kennenzulernen und dann merkst du im Baum des Lebens Allee Nummer 16, das ist genau der Bruder, der, nicht der. Ja, vielleicht sitzt er ja hier, dieser Bruder oder diese Schwester, wo du nicht vorstellen kannst, den Himmel oder im Himmel nebeneinander zu wohnen. Interessanter Gedanke, nicht? So einen als Nachbarn für eine Ewigkeit? Mach dir keine Sorgen. Ich weiß zwar nicht, ob dieser Feind, dieser Bruder, Baum des Lebens Allee Nummer 16 wohnen wird, das weiß ich nicht. Aber was ich befürchte, ist, dass du nicht am Baum des Lebens allein Nummer 15 wohnen wirst. Dass du wohl gar keine Adresse haben wirst in dieser Stadt. Johannes sagt in 1. Johannes 4, Vers 20, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Wenn wir nochmal zurückgehen zu Jesu Bergpredigt und sie im Lukas nachschlagen, Lukas Kapitel 6, dann gibt es noch ein paar praktische Aufforderungen, wie das so aussehen kann. Lukas 6, Verse 27 bis 31. Aber euch, die ihr mich hört, sage ich: Liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Denn dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere da, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigert auch nicht das Untergewand. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Ein unglaublicher Aufruf an die Kinder Gottes. Liebe ihn wie dich selbst. Sieh an ihm die gleiche Würde, das gleiche Verlangen nach Achtung und Verstehen, nach Gerechtigkeit und Liebe. Du weißt ja von dir selber gut genug, wie du mit deinen Fehlern und Schwächen behandelt werden möchtest. Nun tue so deinem Nächsten das Gleiche und zürne und schelte und schmähe nicht. Warum fällt das uns so schwer, das umzusetzen? Was hindert uns? Denn es wird uns doch viel bringen. Es wird eine Klimaveränderung bringen in unserem Leben. Eine positive Klimaveränderung. Ich glaube, erstens hindert uns unsere sündhafte Natur, unser Ego, uns daran, dies umzusetzen. Und es wird uns auch von der Gesellschaft so eingetrichtert. Bestehe auf dein Recht. Und wenn er dir Böses tut, dann tu ihm auch Böses. Das ist okay so. Zahn um Zahn, Auge um Auge. Wir haben Mühe damit, weil wir finden, der andere muss doch zuerst. Wenn er mir Böses tut, muss er sich zuerst ändern, bevor er meine Liebe bekommen soll. Ich werde ihm erst vergeben, wenn er sich bei mir entschuldigen kommt. Ich werde ihn erst wieder gut behandeln, wenn er auf mich zukommt. Es ist nicht interessant, dass wir Christen mit diesem Thema Vergebung gewaltige Probleme haben. Nicht da, wo es darum geht, dass Gott uns vergeben soll. Das funktioniert gut. Aber wenn wir anderen vergeben sollen, wenn wir andere entschuldigen sollen, dann hapert's. Meine Erfahrung war in diesen 3 Jahren Predigtdienst in Basel, dass die Vergebungsseminare von Adventisten sehr schlecht besucht sind. Aber gleichzeitig die Erfahrung war, dass Adventisten es sicherlich auch nötig hätten, zu lernen, wie zu vergeben. Ich glaube, im nächsten Jahr gibt es hier in Bern ein Vergebungsseminar, so Schleichwerbung. Es lohnt sich, es zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen. Und ein dritter Punkt, warum es so schwer ist, wir müssen aus unserer Opferrolle hinaus. Es ist doch gut und schön, wenn der andere der Böse ist und ich das Opfer. Aber wenn ich das aufgebe, diese Opferrolle, dann gebe ich Macht ab, wo ich nicht mehr schlecht über ihn reden kann, wo ich plötzlich selber in der Verantwortung stehe, richtig zu handeln, nicht nur der andere. Ich kann nicht mehr auf Mitleidstour gehen. Ich muss meine Opferrolle aufgeben. Und ich würde mir wünschen, wenn wir das schaffen. Denn ich bin überzeugt, es würde sich so viel ändern. Paulus sagt dann später in Römer 12, Vers 20 und 21, vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Ich bin überzeugt, wenn wir diese Liebe Jesu, die er in der Bergpredigt gepredigt hat, leben, dann werden sich in unserem Leben Dinge verändern. Dann werden Dinge nicht mehr gleich bleiben. Und dann werden wir als Gemeinde auch wieder ein authentisches, missionarisches Zeugnis haben. Es ist gut, Daniel und Offenbarung zu kennen und diese Botschaft zu predigen, zu verkünden. Aber liebe Gemeinde, es ist wertlos, wenn wir die Liebe Jesu nicht haben. Denn daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Zurück zu diesem Teenager mit diesem kleinen Problem. Diese Sabbatschullehrer hat etwas gewagt. Er sagte ihm, lieber Jugendlicher, lieber Teenager, lieber, ich weiß den Namen nicht mehr. Ich habe einen Vorschlag für dich. Bete für ihn. Was? Spinnst du? Für den soll ich beten? Kann ich nicht. Will ich nicht. Der Savatschulehrer blieb dabei. Doch. Und wenn du es nicht kannst, dann beten wir zuerst dafür, dass du es kannst. Dass Gott dir den Willen schenkt, diesen Schulkollegen zu lieben. Und nach einigem Bearbeiten willigt der Teenager ein. Sie knien sich als Gruppe nieder, beten zuerst dafür, dass der Teenager lieben kann. Und beten kann für ihn. Und dann beten sie für diesen Mitschüler. Der Sabbatschullehrer geht nach Hause und er betet wie noch nie für diesen Mitschüler und für den Jugendlichen. Nach 2 Wochen sehen sie sich wieder. Der Sabbatschullehrer fragt, und wie ist's? Boah, ist noch viel schlimmer geworden. Er sitzt jetzt noch neben mir. Der Leiter ermutigt ihn, weiter zu beten. Er betet selber weiter. Und das nächste Mal, ein paar Wochen später, sehen sie sich wieder und die Antwort ist, ja, es geht. Es geht. Ihr kennt so wie die Jugendlichen, ne? Es geht. Und das nächste Mal, circa 8-9 Wochen später, ist die Botschaft da. Du glaubst es nicht. Wir sind Freunde geworden. Die Gemeinde, von Natur aus haben wir diese Liebe nicht. Wir können es nicht. Wir können uns abmühen, wir können uns anstrengen, wir können es uns vornehmen, es wird nicht klappen. Es wird nicht klappen, wenn wir nicht zuerst selber diese Liebe von Gott erfahren haben. Wenn wir selber realisiert haben, wie Gott mit uns Sünder, mit uns seinen Feinden umgeht. Und wenn wir das verstanden haben, können wir Gott darum bitten, dass er uns diese Liebe mit seinem Heiligen Geist ausgießt in unser Herzen. Sodass wir fähig werden, den Willen zu haben und auch die Liebe zu haben. Wir stehen am letzten Sabbat von einem Jahr, der Jahreswechsel kommt. Und der Jahreswechsel ist ein Datum, so ein Tag, wo sich einige Leute was vornehmen. Die Neujahrsvorsätze. Und ich möchte euch auch so einen Neujahrsvorsatz geben. Und zwar ein Vorsatz für das Jahr 2013 und die Jahre darüber hinaus, die Liebe Jesu zu leben. Und das ganz praktisch umzusetzen. Vielleicht schon heute Nachmittag damit anzufangen. Vielleicht eine Gebetsliste zu machen. Zu oberst da hinzuschreiben, dass Gott dir den Willen schenkt, zu beten. Und dann aufzuschreiben, all die Namen deiner Feinde oder Halbfeinde, Halbfreunde oder was auch immer, oder Halbbruder, Halbschwester. Alle aufzuschreiben und beginnen dafür zu beten. Und diese Liste nicht nach 1-2 Tagen oder am 5. Januar, wenn die Neujahrsvorsätze weg sind, wieder wegzulegen. Sondern dahin zu legen, wo du sie siehst. Wo du Zeit hast, für die zu beten. Nicht darum, dass sie verändert werden mögen, sondern dafür, dass Gott sie segnet. Dass du vielleicht eine Liste machst, wo du aufschreibst, was kann ich diesen Menschen Gutes tun? Eine Liste vielleicht machen und dann auch umsetzen natürlich, wo Menschen drauf sind, wo du noch nicht vergeben hast. Eine Liste vielleicht, wo du dir Vorhaben aufschreibst, wie du aktiv Gutes für Menschen tun kannst, die dir nichts Gutes tun. Ich möchte dich einladen, diese Entscheidung zu treffen. Und dass wir dann zusammen dafür beten. Jetzt gleich hier, damit Gott uns diesen Willen und diese Liebe schenken kann. Ich möchte dich einladen, dass wir dazu aufstehen, wenn es dein Wille ist, diese Entscheidung zu treffen, diesen Vorsatz zu nehmen, ab heute, nicht erst ab 1. Januar, ab heute, diese Liebe zu leben. Und ich möchte dich einladen, dazu aufstehen, nicht einfach nur das im Herzen festzumachen, als Ding zwischen dir und Gott. Ich glaube, es geht um mehr als nur zwischen mir und Gott. Ich kann es Gott einfach im Stillen sagen, dass ich diesen Weg gehen will und um Vergebung bitten kann für das, was ich getan habe. Aber ich glaube, es ist auch ein Zeugnis für uns als Gemeinde, wenn wir sagen, ich will diesen Schritt gehen. Ein Zeugnis für die nebendran, nicht um gut dazustehen, um toll zu sein. Hey, schau, ich stehe auf. Ich habe diese Entscheidung getroffen. Nein, als Zeugnis dafür, ich will diesen Weg gehen. Und ich ermutige dich, diesen Weg mit mir zu gehen. Und ich ermutige dich, wenn ich diesen Weg nicht gehe, dass du auf mich zukommst und mir sagst, hey, weißt du noch diese Entscheidung? Ich will dich helfen, diesen Weg zu gehen. Ich will mit dir zusammen diesen Weg gehen. Deswegen ist es wichtig, dass man es auch ganz klar zeigt. Ich will diesen Weg gehen. Für uns als Gemeinde. Aber auch fürs Universum. Was ist das für ein Zeugnis für die Engel? Für die umgefallenen Welten? Wenn Menschen aufstehen und sagen, egal was andere mir tun, ich will ihn lieben. Wenn die dies als Gemeinde Bern ins Universum rausschreien. Nicht nur im Stillen zwischen mir und Gott. Und ich möchte dich einladen, aufzustehen, damit ich für dich beten kann. Damit wir jetzt beten können für diese Entscheidungen, die getroffen sind. Wer diese Entscheidung trifft, darf gerne mit mir aufstehen. Ich stehe schon für dieses Gebet. Herr, großer Gott, himmlischer Vater, wir stehen vor dir als Menschen, die wissen, dass sie versagt haben. Ja, wir haben unsere guten Dinge und wir haben nicht schlecht gelebt, wenn wir vielleicht mit anderen vergleichen. Aber Herr, wenn wir dein Wort als Maßstab nehmen, wenn wir das Leben von Jesus Christus als Maßstab nehmen, dann müssen wir sagen, wir haben es nicht geschafft. Und wir bekennen das, Herr. Und wir bitten dich um Vergebung, dass du uns das vergibst. Wir stehen aber nicht nur vor dir, um Vergebung zu bitten, sondern wir stehen vor dir, weil wir sagen, wir möchten anders leben. Wir möchten so leben, wie Jesus gelebt hat. Aber wir können es nicht. So bitten wir dich um deinen Willen, um deine Kraft und vor allem um deine Liebe, die du versprochen hast, ausgießt durch deinen Heiligen Geist in unsere Herzen, sodass wir mit deiner Hilfe fähig sind, deine Liebe an unsere Mitmenschen weiterzugeben. Herr, wir danken dir dafür. Amen.